Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Iris und Helen Bautzus zum allerersten Mal live auf der Invest. Wir haben nur 45 Minuten heute. Lars Sebastian. Hat so ein bisschen Berkshire Hathaway-Feeling hier, oder?
Ja, ich bin noch nicht da gewesen, aber ich denke, das ist fast noch besser.
So ein bisschen Feeling wie Warren Buffett.
Jetzt wird es persönlich, aber wir haben schon festgestellt,
wer hier... Hat nichts mit deinem Alter zu tun.
Ach so, danke. Okay.
Aber ich finde, irgendwie so Warren Buffett, ich glaube, wir drei... Jeder hat so bestimmte Charakteristika. Du den Anlagerfolg.
Ich dachte, das Alter.
Das Alter, ja, auch, fast. Du die Weisheit und ich das Äußere. Aber ja, einer fand's lustig. Sehr gut. Lass uns direkt rein in die Themen. Tatsächlich haben wir nämlich nur 45 Minuten. Bedeutet, wir machen heute mal ausnahmsweise nicht sieben Themen, sondern nur vier. Aber das sind überragende Themen, ja? Also das wird richtig gut. Denn wir sprechen über die Frage, liegt der Markt aktuell komplett falsch? Ja? Also versuch mal so ein bisschen das Big Picture einzuordnen. Dann hat Lars die nächste geheime Bitcoin-Gewinneraktie mitgebracht. Sebastian hat ein Duell mit dabei, ein Aktienduell, Palantir versus Rheinmetall. Und wir haben eine Hörerfrage im Gepäck von Claude. Ist Claude heute hier?
Aus der Schweiz?
Nee, ist nicht heute hier, okay. Was ist unsere Lieblingsaktie aus der Schweiz? Genau, das sind unsere vier Themen und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Direkt rein. Lars, liegt der Markt falsch? Was meinst du?
Also die These hast du mitgebracht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Vielleicht könnt ihr...
Du kannst meine These gerne erstmal
jetzt schon mal zerrupfen.
Explizieren.
Also ich glaube, am Ende liegt der Markt nie wirklich falsch, weil ganz offensichtlich die mehrheitlichen Kaufentscheidungen, die wir derzeit hier erleben, einfach nur widerspiegelt. Ich nehme mal an, du kannst das gerne gleich noch ein bisschen ausführen, dass dir im Hinterkopf schwebt, wir sind so zwischen 20 und 40 Tagen von den ursprünglich angekündigten Zöllen entfernt. Das heißt also, wenn die Zölle, die jetzt weitestgehend ausgesetzt sind, wenn die dann in Kraft treten werden in 20, 30, 40 Tagen, je nachdem, dann kann der Aktienmarkt eigentlich gar nicht mehr auf diesem Niveau notieren, weil schlicht und einfach die Handelstätigkeit zwischen den beiden größten Handelspartnern der Welt, USA und China, dann nahezu zum Erliegen kommt. Soweit deine These, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja. Ja, das heißt, hast du gut zusammengefasst.
Bevor ich dann dieses ganze Gerüst gleich wieder einstürze, würde ich aber dich erst bitten, es einmal aufzubauen.
Ja, okay. Also so Business as usual. Okay, also pass auf. Meine These ist, dass der Aktienmarkt aktuell die Zölle gar nicht real preisen kann. Was meiner Meinung nach gerade gehandelt wird, also diese Aufwärtsbewegung, die wir von den Tiefs im April gesehen haben, das ist meiner Meinung nach nur eine Spekulation darauf, dass die Zölle eben nicht kommen. Das Problem ist nur, wie sollen denn jetzt gerade Unternehmen, also sowohl die Unternehmen als auch die Analysten, tatsächlich irgendeine Prognose aufstellen? Also das heißt, die Zölle sind meiner Meinung nach aktuell gar nicht im Aktienmarkt drin und möglicherweise auch gar nicht in den Planungen, Prognosen, Bilanzen der Unternehmen, weil die ja halt noch nicht wissen, okay, müssen wir unsere Lieferketten jetzt umstellen, welche Auswirkungen haben irgendwelche Zölle auf die Preise und so weiter. Also es totale Unklarheit und das bedeutet, wir haben gerade einen Aktienmarkt, der irgendwie in einer Nebelwand rumstochert und das erhöht meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt viel schneller in einen Bärenmarkt reinlaufen. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir jetzt in der finalen Phase eigentlich des aktuellen Bullenmarkts sind, dass wir in der dritten Phase schon sind, also sozusagen im finalen Akt. Ich weiß halt nur nicht, wie weit der Akt schon fortgeschritten ist. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Akt jetzt nicht mehr besonders lange dauert, dieser dritte, die ist meiner Meinung nach aktuell zumindest relativ hoch. Und jetzt kannst du... Aber lass uns erstmal Sebastian reinholen, bevor du meinen Gedankenkonstrukt hier wieder komplett zerstörst.
Also ich finde, du hast da einen Denkfehler.
Ah ja.
Also der Markt hat ja, also ihr erinnert euch alle an die Trump'sche, das Plakat mit den Zöllen, die dann deutlich höher waren natürlich als zuerst gedacht, weil sie eher so Vergeltungsmaßnahmen waren. Und da hat der Markt ja schon eingepreist, was jetzt passieren könnte. Also Dynamik raus aus den USA, aus dem Welthandel. Auch irgendwo dieser Wachstumsmotor der Globalisierung, dass der zum Erliegen kommt. Und dann hatten wir auch diesen Ausverkauf, wo die Indizes teilweise 20% und mehr gefallen sind, einzelne Aktien auch mehr. Und dann hatten wir ja die Erholung, weil Donald Trump, und ich hatte es ja in der letzten Ausgabe gesagt, er hat so oft geblinzelt einfach. Er hat dann die Zölle wieder zurückgenommen. Es gab dann nach Verkündung dieser Zölle diesen Mittwoch, vielleicht erinnert ihr euch, da ging es auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe ziemlich rund. Da hatten wir, was hatten wir, Lars? 12% im Nasdaq am Abend. Ich glaube, den stärksten Anstieg, den wir jemals gesehen hatten. Und da hat er ja schon gesagt, naja, ich mache mal eine Pause bis 8. Juli. Also am 8. Juli ist der Stichtag. Da kommen die ganzen Zölle, die verkündet wurden, eventuell wieder in den Markt rein oder sind ausgepreist. Und dann hat er ja gesagt, naja, es gibt viele Länder, die Schlange stehen bei ihm, wo jetzt Deals gemacht werden. Dann wurde dieser UK mit Großbritannien-Deal verkündet, der ja eigentlich, sagen wir mal, eine Absichtserklärung ist. Da muss noch viel gemacht werden, aber da kam schon raus, dass Donald Trump 10% Zölle haben will, in meinen Augen auch als zusätzliche Einnahme für die USA zur steuerlichen Entlastung, aber dass Gesprächsbereitschaft vorherrscht. Jetzt haben wir Japan, Indien und andere in der Schlange, die ebenfalls Gesprächsbereitschaft zeigen. Also das eigentlich ist jetzt noch dieses Wochenende in Genf, wie geht es jetzt weiter mit USA und China, wissen wir jetzt noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber auch da wurde signalisiert, ja, ich kann mir vorstellen, von 145% hat Trump gesagt, auf 60 oder 80 zu gehen. Und ich lasse dich gleich zu Wort kommen, aber ich finde, Trump will keine Wirtschaftskrise. Also jetzt eine Wirtschaft, die US-Wirtschaft kollabieren zu lassen, das sehe ich einfach nicht. Ich finde, der Markt preist ganz klar ein, dass es da Abkommen gibt, Regelungen gibt und dass wir hinterher einen 10% Zoll haben werden, das sehe ich so, aber dass wir keine Volleskalation bekommen. Und da ist jetzt diese Erleichterung im Markt und deswegen steigen die. Und um deine Frage noch zu beantworten, Unternehmen können jetzt nichts planen. Ich bin selber Unternehmer, du kannst in der Phase nicht planen. Du wartest halt einfach mal ab, gut, dann verlierst du ein Quartal und dann sagst, okay, jetzt investieren wir wieder. Also ich sehe das nicht so kritisch wie du.
Okay, aber lass uns erstmal an Lars übergeben.
Ja, also was wollte Trump? Trump möchte einen schwächeren Dollar, hat er geschafft. Trump möchte einen niedrigeren Ölpreis, hat er geschafft. Und er möchte das Ganze schaffen und die amerikanische Wirtschaft soll weiter wachsen und die Schulden sollen einigermaßen günstig refinanziert werden. Sollte nämlich der Plan von Trump aufgehen, dann müsste ja der Demand, also die Nachfrage, erst einmal inflationär wirken. Deswegen möchte er, dass die Zinsen jetzt schon gesenkt werden. Wir sehen aber im Prinzip, was im Markt eingepreist wird und deswegen bin ich dafür nicht so bärisch. Es müssen auch nicht Zölle meines Erachtens in Höhe von 10% sein, denn die Zölle zwischen den USA und China waren auch vorher, diese in etwa reziproken Zölle, waren nicht bei 10%. Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario ist, und ich glaube, wir werden eine Bestätigung dieser Aussage in wenigen Tagen, vielleicht schon in wenigen Wochen haben, das wahrscheinlichste sind Zölle auf einem Niveau zwischen 30% und 40%. Das ist das, was bereits im Markt drin ist. Sollten es deutlich mehr werden, dann wäre das sicherlich ein Hemmschuh für weiter steigende Kurse. Das sehe ich aber nicht, weil beide Seiten hier dieselben Absichten mehr oder weniger verfolgen. Und weil wir auch schon sehen, und das ist für mich das klarste Zeichen, die Schiffe haben in China die Häfen verlassen. Die Hälfte der Güter, die in den USA mit ganz großer Flagge in der Regel Made in America oder Made in the United States, whatever, verkauft werden. Die Hälfte der Güter, wo Made in USA draufsteht, kommen aus China und werden dann irgendwie noch ein bisschen weiter veredelt. Und dann ist es, das passiert im Übrigen ja mit deutschen Gütern auch. Das ist jetzt nichts, keine amerikanische Exklusivität auf dieses Modell. Und diese Schiffe, diese Container, wir haben es gesehen, die Containertätigkeit trotz der Schwierigkeiten hat gerade zugenommen. Die haben jetzt die Häfen in China verlassen. Und es ist kein Zufall, dass sie 20 bis 40 Tage, je nachdem Ostküste, Westküste, dass sie 20 bis 40 Tage brauchen, um dann anzukommen in diesen Häfen. Und bis dahin müssen die Deals stehen. Das sind zum ganz großen Teil Läden wie Walmart und andere Einzelhändler, die da bestellt haben. Und ich gehe einfach davon aus, dass man beim größten Arbeitgeber des Landes zumindest mal seitens der Trump-Regierung angedeutet hat, wir werden das hinkriegen. Das ist vielleicht nicht in trockenen Tüchern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dann nochmal jetzt ganz groß einbricht, weil doch keine Deals kommen, die ist aus meiner Sicht sehr gering.
Das Schöne ist, dass wir eigentlich alle fast im selben Camp sind, aber auf das, was wir, also unterschiedliche Betrachtungspunkte haben.
Aber du erwartest doch einen Bärenmarkt. Sind wir da auch im gleichen Camp?
Das kannst du mir. Also, du hast ja schon gesagt, siehst du eigentlich nicht, ne?
Nee, sehe ich jetzt nicht. Also, nicht aus dem, was ableitbar ist aktuell, sehe ich jetzt nicht, dass wir in den Bärenmarkt reinkommen. Vor allem ergänzend zu Lars. Nicht nur das Wall, also die Schiffe, die jetzt von China in die USA kommen, haben ja eigentlich auch das Risiko, dass die Exporteure den Zoll bezahlen. Und Walmart und Target und die anderen haben aber dafür sind eingestanden und haben zu ihren chinesischen Lieferanten gesagt, wir übernehmen die Zölle. Das heißt,
aber Sebastian, du siehst das, glaube ich, zu kurzfristig, oder? Siehst du das nicht ein bisschen zu kurzfristig?
Aber
weil aktuell haben wir doch die Situation, dass es eigentlich überhaupt keine Fakten gibt. Und das, was jetzt gerade am Markt stattgefunden hat, das sagt ihr ja eigentlich ähnlich wie ich, das ist nur eine Spekulation darauf, dass irgendwie eine Einigung kommt. Aber selbst wenn die kommt, dann werden ja trotzdem wieder, wird wieder irgendwas angekündigt, dann wird es wieder zurückgenommen, dann wird vielleicht noch wieder irgendwie ein Gerücht gestreut, dann sagt Scott Bessent was, dann sagt Elon Musk vielleicht irgendwas, dann sagt J.D. Vance wieder irgendwas. Also bedeutet, es gibt eigentlich keine Fakten mehr, es gibt nur noch Gerüchte und Annahmen und das erhöht das Risiko. Und besonders 2 Tage lang besteht die eine Annahme oder das eine Gerücht oder das eine Statement, 3 Tage später wird es wieder zurückgedreht. Also das bedeutet, diese Unberechenbarkeit und diese Unsicherheit, wie willst du das denn jetzt eigentlich vernünftig handeln?
Darf ich kurz lachen? Ich finde, wir dürfen da nicht so hysterisch werden. Also ja, Trump sagt was, nimmt was zurück, sagt was, nimmt was zurück. Ich hatte es vor 2 Folgen gesagt, es kommt der Leck-mich-am-Arsch-Moment im Markt. Das heißt, die Märkte gucken auf die Zahlen. Das heißt, du leitest vom Verbrauchervertrauen ab, du leitest von der Inflation ab, vom Arbeitsmarkt. Sind wir jetzt nicht so schlecht? Also ich glaube, dass diese Trumpsche Eskalationsspirale, du gibst hohe Zölle rein, nimmst sie wieder weg, gibst was rein, das nutzt sich ab. Und ich glaube, der Markt durchschaut das jetzt. Ja, es kann einen Unfall geben. Das heißt, wenn diese ganze Zollthematik jetzt unvorhergesehen die US-Wirtschaft abwirkt, dann bin ich bei dir, dass wir in den Bärenmarkt kommen. Sehe ich aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit vielleicht von 20%. Wenn sich das jetzt in Wohlgefallen auflöst und wir wunderbare Deals bekommen und alles Mögliche und sich die Lage mit China noch entschärft.
Aber dann gibt es heute einen wunderbaren Deal und dann einen Monat später sind die Chinesen wieder ganz, ganz böse und dann droht er vielleicht wieder, was wir da verhandelt haben, das können wir jetzt wieder vergessen. Und
das eine ist ja Volatilität. Absolut, aber das eine ist eine Volatilität, die ist immer im Markt drin und die werden wir sicherlich auch sehen. Aber es geht ja erstmal um die Frage, was ist in diesem Jahr? Ja, dass wir irgendwann mal wieder einen Bärenmarkt erleben, das schließt ja sicherlich keiner aus. Aber wir sprechen über hochverschuldete Staaten. Wir sprechen über Staaten mit einer schwierigen demografischen Entwicklung. Das heißt also, wenn man Wachstum will und kein Mensch auf der, mit wenigen aus, zumindest mal nicht in Demokratien, wird wiedergewählt ohne Wachstum. Und das weiß auch Donald Trump. Ich habe keine Ahnung, ob der Mann plant, nochmal anzutreten. Ich kenne sowieso nicht seine langfristigen, kurzfristigen und mittelfristigen Pläne. Aber klar ist, für die USA gibt es nur diesen einen Weg. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Plan ist, hier grundsätzlich mal die Zölle auf diesem Niveau zu heben. Es gibt keine historischen Beispiele dafür, dass eine Nation Wohlstand aufbaut über viele Jahre hinweg mit Zöllen. Dazu gehören andere Reformen. Und wir sprechen über sehr hohe Schulden, die refinanziert werden müssen. Wir sprechen im Jahr 2025 ziemlich wahrscheinlich von einem Umfeld einer erhöhten Liquidität. Die Inflation wird erstmal jetzt sinken, bevor sie dann später wieder steigt. Und all das spricht, auch wenn es wirklich wehtut, eher für weiter steigende Kurse.
Stell dir vor, du investierst wie ein Millionär, aber ohne selbst Millionär sein zu müssen. Private Equity, bisher das Spielfeld der Superreichen, kommt jetzt nämlich auf Smartphone und zwar für alle. Ich habe Robin, den CEO von Now, gerade auf der Invest wieder getroffen. Ihr erinnert euch sicherlich an seine Auftritte bei mir als Experte auf meinem YouTube-Kanal im Video. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile und was ich an Robin sehr schätze, er meint es wirklich ernst. Now macht Private Equity für alle zugänglich und das ist keine Floskel, sondern die Mission. Mit der Now-App kannst du in Unternehmen investieren, bevor sie an die Börse gehen oder in exklusive Deals, die niemals an die Börse gehen müssen. Kein Meme-Hype, kein Gezocke, sondern echte Substanz und Transparenz. Und das Beste, du brauchst dafür keine Millionen, keinen Banker und du musst auch nicht in irgendeinem Golfclub Mitglied sein. Now bringt dir diese Investmentwelt ab 1.000 Euro direkt aufs Handy. Private Equity Investments, kuratiert, erklärt und komplett digital. Also so einfach war es wirklich noch nie. Und die Zielrendite, die liegt übrigens bei 14% und zwar nach Kosten. Wer bisher in Aktien und ETFs investiert, der kennt die Börse, aber echte Diversifikation, die beginnt dort, wo die Börse aufhört. Now macht es möglich, wie es sonst nur die 1% machen. Also, probier es einfach mal aus, lade dir die Now-App runter, entdecke die Welt der Private Markets und investiere wie ein Profi, ganz ohne Millionärsgehabe. Mit dem Code DIP, D-I-P, gibt's übrigens 50 Euro Bonus on top. Also, starte durch und sichere dir deine Rendite.
Vor allem jeder hat diese Rallye.
Naja, aber nur kurzfristig. Naja, was heißt denn, dann sag doch, was ist für dich, wann kommt denn dann der Bärenmarkt? Dass er irgendwann kommt, das glaube ich auch. Aber
ja, also ich sage ja auch nicht, dass der morgen kommt.
Also kommt der im Jahr 2000 und wo sind wir?
25.
Richtig, ja. 25 noch.
Samstag, Mai.
Zurück in die Zukunft. Ich glaube, innerhalb der nächsten 12 Monate. Also ich glaube, das kann man... Also,
kannst du nicht einfach mal antworten auf die Frage, die ich gestellt habe? Kommt er noch im Jahr 2025?
Innerhalb der nächsten 12 Monate.
Naja, also vielleicht auch 26. Aber von welchem Niveau aus? Dann sind wir bei 26. Gestern hat Jörg Scherer gesagt in der Panel-Diskussion, DAX ist nach oben auf bis 26.500 Punkte. Willst du dann jetzt aufhören zu investieren und zu kaufen, weil du sagst, naja, dann könnte ja 10-15% höher im Bärenmarkt kommen?
Vielleicht nicht Vollgas rein. Also jetzt noch irgendwie weiter aufzustocken, mit beiden Händen was in den Markt reinzugeben, oh, I don't know, ich will jetzt nicht die letzten 10% da rausquetschen und dann halt mit einer Investitionsquote von 100% in den nächsten Abwärtsstrudel reinlaufen. Also dann würde ich sagen, okay, dann verzichte ich jetzt gerade lieber auf ein paar Prozentpünktchen Rendite, ist mir wurscht, aber dann habe ich die Opportunität und bin dafür gewappnet. Und also ich sehe jetzt nicht, dass wir noch 2 Jahre lang wirklich Bullenmarkt haben.
Über 2. Ich bin ja Rendite-Spezialist. Ich nehme also gerne deine Rendite. Okay, und ich brauche auch noch irgendjemanden, der mir dann bei 26.000 Punkten, weil er sagt, jetzt kommt doch kein Bärenmarkt mehr, die Sachen wieder abkauft. Also von daher, bitte halt dich jetzt zurück. Gerne. Ich sag dann Bescheid.
Okay, alles
und
klar.
Vorzeugen.
2.000-3.000.
Bummelig. Okay,
mach mal.
Danke. Okay. Also, wie seht ihr das? Wollen wir kurz mal so eine Klatschabstimmung machen? Team Bullenmarkt. Und jetzt wird es wahrscheinlich sehr, sehr bitter für mich. Team Bärenmarkt. Ah, ja, da habe ich...
Da waren 2.
Aber den habe ich auch vorhin noch 10 Euro gegeben. Habe ich bestochen.
Und der Rest ist Familie, die müssen.
Der Rest ist Familie. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Lass uns aber erstmal, weil eigentlich hast du eine geheime Bitcoin-Gewinneraktie mitgebracht, geheim. Da bin ich ganz geheim. Also nicht weiter sagen. Da bin ich sehr gespannt. Also Strategy, Coinbase.
Ah, viel geheimer.
Noch geheimer. Mhm. Lass uns aber erstmal allgemein mit Bitcoin anfangen. Wow, ich bin gerade ziemlich weit vorne, Lars.
Das wirst du brauchen, das Geld, um mir die Aktien dann abzukaufen.
Da hast du vollkommen recht. Dein Thema, dein Take.
Ja, sehr gerne. Also ich bin grundsätzlich, das ist wahrscheinlich in dem einen oder anderen Video schon zur Sprache gekommen. Und wir haben es hier ja auch immer wieder diskutiert, dass wir diese Korrektur als kaufenswert erachten. Das endgültige Kaufsignal war dann, als Hell einen Großteil seines Goldes verkauft hat und Bitcoin, einen kleinen Anteil seiner Goldmünzen verkauft hat, um dann auch Bitcoin zu kaufen. Sehr guter Einstieg übrigens. Halt Respekt.
Lüge.
Und den Anzug, gekauft hat er. Gekauft
den,
hat er.
Den Anzug aber. Hat er sich auch gleich mitgegönnt. Den Miami Vice,
kennst doch,
überragend,
du?
Oder?
Der, eine der Look von eine Goldmünze hat früher schon einen Anzug gekauft, kauft heute noch einen.
So. Und unter dem Aspekt habe ich gedacht, weil wir hier unter uns sind, kann ich es noch mal ein bisschen spekulativer werden lassen. Achtung, das ist definitiv keine Empfehlung, hier zu kaufen. Die Aktie ist so spekulativ, dass ich mich nicht mal getraut habe, sie meinen Lesern zumindest nicht als offizielle Depotaktion mitzugeben. Ich habe sie natürlich genannt und gesagt, wer das aushalten kann, bitteschön. Als ein Bitcoin-Hebel gilt Strategy, früher MicroStrategy. Das ist auch tatsächlich so. Die Aktie hat sich wieder sehr gut entwickelt. Wir wissen alle, was die Strategie ist von ich will immer noch MicroStrategy sagen. Es heißt also, es werden Wandelanleihen ausgegeben. Es werden Schulden aufgenommen, um neue Bitcoin zu kaufen. Und auf diesen Schulden kann das Genie Michael Saylor natürlich zu einem enormen Erfolg wandeln. Immer dann, wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt. Genau das erwarte ich für die nächsten Monate. Und ich weiß, einige kennen die Aktie vermutlich schon. Ich habe mal in klein das Modell aus Japan mitgebracht, heißt Meta Planet, ist wirklich klein. Und Achtung, man muss natürlich, normalerweise sage ich immer, Aktien sind ab 15.30 Uhr zu kaufen, wenn es eben nordamerikanische Aktien sind. Bei Meta Planet, bei einer japanischen Aktie, ist das Ganze natürlich umzudrehen. Das heißt, der japanische Handel, je nachdem, ob wir nun gerade Winterzeit oder Sommerzeit haben, läuft dann bis 8 bzw. 9 Uhr. In dem Moment sieht man also noch, wie sich die Meta Planet an der japanischen Börse entwickelt. Es ist in etwa die gleiche Strategie. Ansonsten hat Meta Planet noch ein kleines Hotel-Business. Also, das hat etwas mehr Impact als das Software-Business bei Strategy.
Die machen Bitcoin und Hotels?
Ja, die haben erst Hotels gemacht und der CEO von Meta Planet ist ein ehemaliger Goldman Sachs Manager und man weiß ja, die riechen, wenn irgendwas passiert.
Was ist jetzt Lieblingsbank?
Ja. Deswegen habe ich sie eigentlich mitgebracht. Also ja, eigentlich müsstest du bei Meta Planet rein. Und die Aktie, ja, er hat sich gesagt, er hat nach einem Interview mit Michael Saylor gesagt, das ist die nächste beste Strategie für die kommenden Jahre. Und hat mehr oder weniger dieses Modell adaptiert. Die Zielgröße, nun mal so, die ist bei Meta Planet viel, viel kleiner. Ja? Michael Saylor möchte 500.000 und mehr Bitcoin haben. Bei Meta Planet geht es erstmal um 50.000 Bitcoin. Was man allerdings dazu sagen muss, und das macht meines Erachtens die Aktie weiterhin sehr spekulativ, aber sehr interessant, in Japan werden... Manche Sachen laufen auch bei uns besser als anderswo. In Japan werden Kryptogewinne aktuell mit über 50% versteuert. Das heißt also, ich habe einen Bitcoin gekauft, egal wie lange ich ihn halte, wenn ich ihn verkaufe, zahle ich etwas über 50% Steuern. Etwas haben aber die Japaner besser gemacht. Sie haben nämlich, um die eigene Wirtschaft zu stärken und um die Altersvorsorge zu stärken, ein Programm aufgelegt, so wie wir es früher auch schon mal hatten. Man darf also japanische Aktien kaufen und die in ein Altersvorsorgedepot lagern. Und darauf zahlt man dann auf die Kursgewinne keine Steuern. Und das ist genau das Depot, wo viele Japaner dann sagen, naja, statt Bitcoin 50%, dann nehme ich die Meta Planet, da zahle ich nämlich keine Steuern, wenn ich die wieder verkaufe. Und ja, das ist der Take. Jetzt wäre ich also sehr, sehr überrascht, wenn sich einer von euch mit dieser Aktie beschäftigt hätte.
Eine Frage, haben die auch so eine Kapitalstruktur wie Strategy? Also Wandelanleihen, Hedgefonds-Arbitrage und dann kaufe ich Bitcoin?
Ziemlich genau so adaptiert, wie Strategy das macht, ja.
Spannend.
Du bist da nicht so Intuit, oder? Also... Bedeutet sowas wie die Meta Planet würdest du jetzt nicht anfassen?
Ich würde auch, also die Meta Planet wahrscheinlich nicht. Also die Strategy könnte ich mir mal taktisch vorstellen auf ein paar Wochen. Aber ich gebe mal die kühne Prognose ab, dass sich Strategy in den nächsten 2-3 Jahren selbst zerlegen wird. Das heißt nicht, dass ich jetzt Anti-Bitcoin bin, sondern guck dir mal die Strategy an. Das heißt, das Geschäftsmodell von Michael Saylor ist ja eigentlich genial. Du sattelst auf ein Software-Business mit gewissen Cashflows, eine gehebelte Kapitalstruktur auf, wo du mit verschiedensten Wandelanleihen die Hedgefonds-Nachfrage bedienst, die dann deine Anleihen arbitragieren und immer mehr haben wollen. Und gleichzeitig hast du auch noch was für die ETFs, die dich dann mit reinnehmen. Also wer in der Finanzkrise mal dabei war, wer diese Kapitalstrukturen bei Banken nur annähernd gesehen hat, bei den SPVs und was da verbrieft wurde im Immobilienmarkt, das wird noch böse ausgehen. Vor allem die Daseinsberechtigung in meinen Augen von Strategy ist ja auch nicht mehr so gegeben wie früher. Jetzt hast du ja in den USA eine Riesenauswahl an Bitcoin-ETFs. Und ja, Lars wird gleich zu Recht sagen, du hast ja da einen Hebel in Strategy. Aber den Hebel, den ich mir da erkaufe, mit so einer gehebelten Position und so viel Schulden und so viel Financial Engineering, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ich meine, taktisch reingehen mal ein paar Wochen, okay. Aber es wäre für mich nie ein langfristiger Wert.
Du hast da wahrscheinlich sogar noch einen höheren Hebel. Höchstwahrscheinlich, weil die ja auch viel kleiner ist. Dann kommt ja auch noch der Small-Cap-Faktor dann mit dazu, oder?
Man kann es nicht ganz genau berechnen, aber wenn man sich jetzt einfach den Kursverlauf der letzten 12 Monate anschaut, dann könnte man sagen, Meta Planet ist Strategy mal 1,3 mal 1,4. Okay. Also haben sich auch etwas besser entwickelt noch als Strategy, aber haben in Korrekturphasen auch stärker korrigiert. Und ich möchte dir, auch wenn es mir wirklich wahnsinnig schwer fällt, beipflichten, das ist nichts für eine Daueranlage, weil du letztlich musste Michael Saylor bei der ersten, auch dieser Bitcoin-Zyklus wird vielleicht, ich bin skeptisch, ob Bitcoin nochmal Korrekturenphasen hat, größer 60-70%. Das könnte sich aufgrund der Anlagestruktur ändern. Aber selbstverständlich, der Markt wird natürlich solche Unternehmen dann sehr kritisch sehen. Das ist für mich überhaupt nichts für die Daueranlage. Solange ich aber bullish bin und Bitcoin wird innerhalb der nächsten 4-5 Monate auf ziemlich genau 140.000 US-Dollar steigen, so lange kann ich natürlich auch solche Hebel, quasi Hebelprodukte mit ins Depot nehmen.
Die nächsten 3 Monate, du hast das gestern überragend, wir waren auf der Smart Broker Plus Bühne und du hast den Bitcoin-Kursverlauf der nächsten 4 Monate, hast du punktgenau skizziert. Kannst du das bitte
nochmal wiederholen? Und in die Luft mit den Fingern.
Ja, genau, das war richtig schön.
Also, ja, bitte. Nein, also man muss dazu sagen, es gibt ja einen Riesenvorteil, dass man in diesen Zeiten auch etwas sagen kann. Und dann sagt man später, selbst wenn viele Menschen dabei waren, das habe ich so nicht gesagt. Und ich lerne da ja von den Besten.
Du meinst, wir schneiden das einfach nachträglich raus?
Fake News. Fake News. Wer soll mir das denn widerlegen? Nee, ich bin tatsächlich relativ bullish. Ich kann nicht ganz genau sagen, weil, erstaunlicherweise, das ist jetzt vielleicht gar nichts Neues. Weiterhin sehen wir eine Korrelation. Ja, was hat in den letzten 2 Wochen sich wieder aufwärts bewegt? Super langweilig, aber es ist nun mal die Geldmenge M2. Wann kam der Impuls in Bitcoin? In den letzten 2 Wochen. Weil übersehen wird, dass man sagt, über die Risiken des US-Marktes, die zweifellos da sind, aber Geldmenge M2 wird zu 48% gesteuert von China. Jetzt wird es eigentlich richtig spannend erst. Aber gut. Bei Bitcoin sind dann doch einige raus. Trotzdem alles Gute beim ETF-Vortrag. Sebastian macht gleich noch was. Also, die
Also, ich bin long Ethereum, ist mir wurscht, was du erzählst.
Die Geldmenge in China ist steigend. China hat vor, seine Wirtschaft zu stimulieren. Das heißt, da werden wir etwas sehen. Wir sehen es in Europa. Weltweit für etwa 19% der Geldmenge M2 verantwortlich. Auch hier denke ich, dass die Geldpolitik eher eine lockere sein wird. Ich glaube, wir werden bei uns eine aggressivere Zinspolitik sehen als in den USA. Und ja, rund ein Viertel kommt dann tatsächlich aus den USA. Bitcoin, meines Erachtens, wird ob jetzt oder 2.000, 3.000 Dollar höher, so genau kann ich es leider nicht sagen. Leicht korrigieren, dann sehen wir ein neues Allzeithoch, nochmal eine leichte Korrektur und spätestens im 4. Quartal erwarte ich um die 140.000
Dollar. Ich überlege nur, ach so, ja. Entschuldigung, dass ich
Du wolltest, dass ich das male, aber...
Kannst du das nochmal sagen, also 140.000
Dollar? 140.000 Dollar in diesem Jahr.
Das Ding ist nur...
Safe.
Oh. Jetzt was willst du dann sagen?
Ja, was will man dann noch sagen, ja, gut.
Und ich habe noch wundervolle weitere Ankündigungen auf meinem Kanal YouTube Erichsen zu machen. Ein wunderbares Announcement. Kommenden Montag.
Ja, was denn?
You will see.
Okay. Na gut, dann werde ich mir das mal anschauen. Ich frage mich nur, warum ich das machen sollte. Also mit der Meta Planet, weil schau mal, du hast ja sowieso schon die Strategy und ob du jetzt
ich habe sie nicht.
Moment. Ob du jetzt, wenn du die Strategy nimmst, dann hast du ja sowieso schon einen Hebel auf Bitcoin. Und warum muss ich dann einen Hebel 1,3 nehmen, plus auch noch ein Währungsrisiko mit quasi dem Yen obendrauf? Also okay, das ist jetzt nicht brutal groß da, ehrlicherweise. Und außerdem könnte man ja eigentlich auch ein Bitcoin-Zertifikat mit Hebel 2 einfach kaufen.
Und
viel einfacher, oder?
Man könnte auf den Bitcoin, man könnte insbesondere, wenn einem das alles viel zu lahm ist, auch auf MicroStrategy natürlich noch Hebelprodukte. Da gibt es nämlich mehr noch als auf Bitcoin. Ja, kaufen. Ja. Und die einfache Antwort wäre, mit Bitcoin selbst spekuliere ich allein deshalb nicht, weil ich gerne die Steuerfreiheit unangetastet lassen möchte. Das heißt, ich kaufe und verkaufe nicht Bitcoin. Ich weiß, first in, first out, FIFO, LIFO und was sich das Finanzamt so alles ausgedacht hat. Das heißt, ich lasse aber meine Bitcoin-Position auf der Wallet, wo ich mir nach wie vor nicht sicher bin, ob ich da jemals wieder rankomme. Aber ich habe es jetzt mal gemacht mit so einer Hard Wallet. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie da sind. Und bei allem anderen habe ich halt eine Abgeltungssteuer. Das, wenn zum Beispiel bei einer Metaplanet, aber das Geld gilt auch für ein Derivat, zweifellos.
Ich habe jetzt gerade so eine leichte Idee für dein Montagsvideo, also das große Announcement. Das Passwort für deine Wallet, gibst du das einfach öffentlich preis oder?
Ich müsste es finden erst, aber ja, okay. Ja. Nee, ich habe schon was. Komma hat auf der Eröffnungsveranstaltung was über Tesla gesagt. Und ich habe ihn gefragt, ob ich sagen darf, Komma ist Tesla Long. Er hat das nicht verneint. Also, das
hat er nicht verneint?
Nee, aber er ist nicht Tesla Long, ganz sicherlich nicht.
Das ist MetaPlanet Long. Gerd Komma. So, Sebastian, dein Thema jetzt. Rheinmetall und Palantir, ein kleines Aktienduell. Das sind ja zwei Aktien, vielleicht mal ganz kurz abgeholt, die ja so ein bisschen polarisieren. Und wenn wir jetzt gleich über Rheinmetall reden, dann natürlich auch unter der Maßgabe, dass wir ja sämtliche ethischen Grundsätze natürlich also ja, missachten. Also bitte.
Ist gar kein großes Thema, es interessiert mich. Wir hatten ja die Woche telefoniert und wir haben gesagt, das Aktienduell von dir letztes Mal, Spotify gegen Netflix, wo hier Team Netflix sitzt und du Spotify warst, das kam ja richtig gut an. Wir hatten richtig viel Resonanz, dass wir mal wieder öfter so ein Aktienduell irgendwie einbauen. Und dann dachten wir, naja, was ist denn aktuell interessant in der Rüstungsbranche? Und Rheinmetall ist ja so ein deutsches Liebling, ja, so ein deutsches Lieblingsunternehmen. Wenn ich mir hier die Vorträge aktuell anschaue, wie oft über Rheinmetall gesprochen wird. Und dann haben wir ja in den USA eigentlich auch im Rüstungsbereich, Militärbereich ein Pendant. Das ist natürlich Palantir. Und da interessiert mich jetzt, in welchem Camp seid ihr?
Aber Palantir baut gar keine Panzer.
Das ist ja das Interessante. Also das Geschäftsmodell von Rheinmetall ist ja auch Rüstung, aber es ist ein, wahrscheinlich hassen mich jetzt gleich alle, aber ich sage, es ist ja ein relativ stumpfes Geschäftsmodell. Du baust ja einen Panzer und der hat ja keine Wertschöpfung mehr. Also du baust einen Panzer oder du baust einen LKW. Ein LKW fährt rum, du machst Wertschöpfung und. Palantir baut ja Software. Also du baust ja damit die Herzstücke von, wenn es bis zur NATO geht. Also ich finde, du hast einen ganz anderen Rüstungsansatz und man muss sich ja auch unterhalten. Vor dem Hintergrund, dass alle gerade dieses Cheerleading für Rheinmetall machen, wie lange hast du überhaupt noch Panzernachfrage? Ich meine, ja, wir haben jetzt dieses Rüstungsprogramm, alle holen Panzer rein, aber die neuen Kriege werden mit Cyber, natürlich im Cyberraum geführt oder die werden mit Drohnen geführt. Also deswegen interessiert mich eigentlich, wenn du jetzt mal zwei so, auf den ersten Blick mag das anmuten, wenn du zwei ganz verschiedene Unternehmen hast, aber beide sind natürlich irgendwo im militärischen Komplex aktiv. Palantir hat sich jetzt noch mehr geöffnet, auch für nicht nur staatliche, sondern auch zivile Aufträge, aber ich finde schon, du kannst beide irgendwo für die nächsten Jahre vergleichen, weil viele ja sagen, Rüstung wird boomen. Da will ich auch irgendwie investieren. Deswegen, ich finde, man muss schon den Weitblick dann haben, wenn man das Thema aufgreift, sich zu überlegen, was wird denn boomen bei Rüstung? Und da sage ich, ich glaube nicht, dass Rheinmetall das cleverste Investment ist, sondern eher Palantir. Auch wenn sie aktuell extrem teuer sind.
Aber willst du dir nicht einfach lieber ein Cyber-Security-ETF zulegen?
Haben wir jetzt ETF gegen Aktie?
Ach so, okay. Naja, aber ich meine...
Natürlich, du kannst den Cyber-Security-ETF nehmen, wenn du breiter reingehen willst.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal so ein reines Aktienduell nehmen und du hast wirklich zwei Werte, finde ich die Palantir, obwohl sie aktuell super teuer bewertet ist. Ich würde sie jetzt auch nur, ich habe sie diese Woche mal taktisch long gekauft mit einem Hebelzertifikat, als die Aktie abgestürzt ist. Ich würde sie auch ins Langfristdepot reinnehmen, aber sie ist halt aktuell irre mit einem KGV 300. Ja, sie haben gute Wachstumschancen und Wachstumsraten, sie sind aber krass überbewertet.
Aber nochmal.
Ja, komm mal rein.
Also du hast Palantir deswegen ja gekauft, weil du davon überzeugt bist, dass Cyber Security oder Cyber Rüstung sozusagen gut funktionieren wird. Und du hast dich ja aktiv für einen Hebel auf Palantir entschieden und alle anderen Alternativen sozusagen ausgeschlossen.
Warum?
Das ist taktisch nicht,
weil Palantir wurde diese Woche abgestraft. Und ich habe Palantir schon ewig auf der Watchlist und ich würde sie mal viel tiefer mal ins Depot reinlegen, auch mit einer günstigeren Bewertung. Die habe ich nicht bekommen. Aber weil ich die Aktie natürlich auf der Watchlist habe und ständig beobachte, dachte ich mir, die Aktie hat ein super Momentum, die ist stark. Und wenn ich die jetzt mal, ich glaube, es waren 10% Abverkauf am Dienstag, mal ein bisschen billiger bekomme, dann gehe ich da mal stark gehebelt rein und gucke mal, ob sie sich erholt. Sie hat sich bis jetzt deutlich erholt, aber das ist mir noch viel zu teuer, um langfristig reinzugehen. Also ich habe da ja meine gespaltene Persönlichkeit. Ich sehe taktische Chancen und langfristige Chancen. Und langfristig ist mir der Wert, trotz der Wachstumsaussicht mit einem KGV 250, das ist einfach irre. Also da muss mal noch eine Enttäuschung kommen. Aber was die machen, auch wenn du in den USA den Trend anschaust, Trump hat erst jetzt $1 Billion autorisiert für nationale Sicherheit. Das wird auch in Richtung Palantir gehen. Oder wir hatten mal, ich glaube, es war im Januar, da hatten wir über Doge gesprochen, Elon Musk, und welche Auswirkungen das haben kann für Unternehmen, die auch staatsnah sind. Und da hatte ich ja überlegt, ob es vielleicht für Palantir sogar negativ ist, weil wenn Doge einspart, verliert vielleicht Palantir Staatsaufträge. Was wir eher sehen ist, dass Palantir mehr Aufträge bekommt zur Effizienzsteigerung von verschiedensten Abläufen. Also natürlich ist das ein Unternehmen, was stark polarisiert, aber es ist auch ein Unternehmen mit einem extrem starken Momentum. Und wenn man in die Rüstungsbranche reingeht, also gerade der Zukunft, finde ich Palantir viel spannender als so einen klassischen Panzerbauer.
Okay. Lars, hol mal dich rein. Für dich ist das natürlich ein echt schweres Thema, also sorry.
Ich hoffe, man sieht mir meine maximal ablehnende Körperhaltung hier an. Ja, ihr könnt mich auch überspringen.
Nee, das wäre schon schön, wenn du dich auch dazu äußerst.
Also ich bin in beide Unternehmen nicht investiert, weil ich mir erlaube, dass ich in manche Geschäftsmodelle nicht investiere. Ich rate das aber niemandem. Ich bin kein Moralist, aber meine Güte, ich war auf der Waldorfschule. Da hatten alle auf ihrem Volvo Atomkraftlein, Danke oder Greenpeace Aufkleber. Bis dahin habe ich mich dann zum Trader an der Börse ja hervorgearbeitet. Aber die Grenze habe ich immer noch nicht geschafft zu Rüstungsunternehmen. Aber doch mal, das ist überhaupt gar keine Empfehlung. Wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste, dann glaube ich, dass das Geschäftsmodell von Palantir einfach nachhaltiger ist. Mhm. Wir haben in den USA, und das kann man ja durchaus auch mit ein bisschen Sorge sehen, momentan eine Regierung, die sehr pro Palantir ist. Peter Thiel hat offensichtlich ganz gute Verbindungen dahin. Ministerien sollen miteinander verknüpft werden. Das ist für mich an der Grenze. Ja, Überwachungsstaat hört sich jetzt so an wie George Orwell, aber eigentlich haben wir das, was da in diesem Roman 1984 beschrieben wurde, haben wir ja schon lange. Das ist ja, dagegen ist es ja noch, das ist ja eine Utopie gewesen. Und da sind wir links und rechts dran vorbeigefahren an dem, was sich George Orwell da vorgestellt hat. Aber wenn wir uns das Geschäftsmodell anschauen, dann geht der Trend eindeutig dahin. Das ist nachhaltig. Ich finde Palantir als Einzelaktie, jetzt mal abgesehen vom Geschäftsmodell, nicht so spannend zu dem Preis. Ja, es ist ein Recht. Es ist ja kein Software as a Service in dem Sinne, dass man eine Plattform hat und immer weiter skalieren kann. Es ist recht personalintensiv. Nicht mal ansatzweise die Umsätze pro Mitarbeiter, wie zum Beispiel die meisten Mac7. Und einige andere große Softwareunternehmen. Und unter dem Strich ist Palantir momentan auf einem Niveau gepreist, als ob das, was wir im letzten Quartal an Wachstum gesehen haben, einfach so weiterginge in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Das kann so sein. Wir erkennen aber bei vielen Aktien, bei denen diese Zukunftsfantasie eingepreist wurde, dass es dann doch in dem Moment, wo die Stimmung an der Börse gekippt ist, deutlich abwärts ging.
Aber Lars, also Sebastian hat ja gesagt, das wäre eher eine Satellitenposition, also eine taktische Position. Ist es dir als Trader, als Händler nicht egal? Du handelst ja dann nur den Preis und ist ja egal, ob da Palantir draufsteht oder Silber oder ist ja wurscht was.
Sehr guter Punkt. Also in mehreren Webinaren bei den Renditespezialisten, in jedem wurde ich eigentlich zu Palantir gefragt und habe immer gesagt, charttechnisch würde ich die kaufen. Immer kaufen. Jede Korrektur ist, wenn am Gesamtmarkt, ist bei Palantir schwächer ausgefallen. Sie geradezu mustergültig sind sie vor den Zahlen dann über $97 ausgebrochen, sind bis $123 gelaufen. Die Korrektur jetzt wurde wieder gekauft. Also ja, wenn man es einfach als Basiswert X betrachtet, und das darf man natürlich, dann sieht Palantir extrem bullisch aus. Und ich wüsste nicht, warum die Aktie, sofern sich die Börsen so weiterentwickeln, nicht weiter steigen sollte.
Also ich muss tatsächlich sagen, unter Satellitenaspekten würde ich auch eher die Palantir kaufen als die Rheinmetall. Wenn man mich zwingen würde, in eins der beiden Unternehmen zu investieren, würde ich definitiv die Rheinmetall nehmen, weil ich mag das einfach nicht, wenn Unternehmen irgendwie so einen sehr polarisierenden CEO haben. Und ich finde, dass der Palantir-Chef, ja genau, Alex Karp, auch jemand ist, der also auch so eine Art kleiner Ankündigungsminister. Also und es wird nicht immer irgendwie so geliefert, also oder halt sehr verspätet. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Faktor, den ich einfach nicht haben will im Portfolio. Und insofern würde ich da tatsächlich immer, also im Punkto Management, würde ich dann einfach die Rheinmetall kaufen.
Also darf ich was ganz Gemeines einmal sagen?
Ja, gerne.
Wenn du als Rheinmetall-Aktionär, und ich gönne jedem den Erfolg, nochmal, ich möchte überhaupt nicht hier meine linksversiffte Haltung irgendjemandem aufoktroyieren, aber stell dir mal vor, du liest morgens in der Zeitung oder hörst es über die Ticker, Waffenruhe in der Ukraine, der Krieg ist beendet und du denkst, oh fuck.
Ja.
Nee, das ist doch schwierig, oder?
Ja, das ist korrekt. Deswegen investiere ich auch in keins der beiden Unternehmen. Also, aber es war ja eine hypothetische.
Absolut, Sache. Genau, so haben wir das aktionär
jetzt
gemacht.
Jetzt machen wir nochmal eine kleine Abstimmung über Applaus. Team Rheinmetall.
Jetzt wird's unfair. Wer darf denn nach der Schlagzeile jetzt noch applaudieren?
Team
richtig so, dazu stehen.
Einer. Team Palantir. Okay.
Die Aktionärsversammlung machen die aber auch nicht voll.
Viele von euch kennen den renommierten Historiker, Soziologen und Bestsellerautor Dr. Rainer Zitelmann. Er hat bereits 29 Sachbücher geschrieben, darunter das herausragende Werk Die Psychologie der Superreichen. Nun hat Rainer Zitelmann seinen ersten Roman vorgelegt, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Es handelt sich um eine Mischung aus spannendem Thriller und einer sehr düsteren Dystopie, die in der Tradition von 1984 oder auch Brave New World steht. In dem Buch wird die Studentin Alexa mit dem Journalisten Riven in die dunklen Machenschaften einer radikalen Gleichheitsbewegung hineingezogen, die die Demokratie Stück für Stück in eine Gleichheitsdiktatur verwandeln möchte. Riven und Alexa leisten erbitterten Widerstand und kommen dabei dunklen Machenschaften auf die Schliche. Ich durfte das Buch bereits vorab lesen und ich muss sagen, es hat mich richtig gehend gefesselt. Ich fand es super. Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich es vollständig ausgelesen und ich bin ziemlich sicher, auch wenn du normalerweise keine Romane liest, du wirst dieses Buch garantiert lieben. Es ist so lehrreich wie ein Sachbuch und spannend wie ein Roman. Und Zitelmann, der bleibt sich auch als Romanschreiber treu. Er ist nämlich Wissenschaftler, denn das Buch, das handelt von einer Zukunft, die viel wahrscheinlicher ist, als aktuell möglicherweise viele glauben. Den Link zum Buch findest du auf jeden Fall drin in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Gehen wir rüber in die Schweiz. Wir gehen jetzt rüber in die Schweiz zur Hörerfrage von Claude. Viele liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Und er fragt, Schweizer Aktien, was wären unsere Favoriten? Sebastian, darf ich mal zu dir rüberspielen den Ball?
Ich fange an. Kurze Info, wer die beiden Tipp-Folgen natürlich kennt, der weiß es. Seit 2. Mai sind die Schweizer Aktien wieder hier in Europa handelbar. Deswegen passt natürlich die Hörerfrage gut rein. Und für mich, ich habe es ja auch im Depot, ist es die Nestlé. Also ich hatte im Januar mal noch ein Video über Nestlé gemacht. Da haben alle gesagt, wie kannst du so eine Schrottaktie kaufen? Und ja, Nestlé hat natürlich eine Vergangenheit, die, sagen wir, in den letzten Jahren nicht so prickelnd war. Also es wurde viel angekündigt, es wurde viel Financial Engineering betrieben, es wurden die Schulden nach oben geschoben, es wurden Übernahmen getätigt. Das hat nicht alles so funktioniert, deswegen musste der CEO auch gehen. Aber was ich jetzt bei Nestlé sehe, ist, dass man sich wieder aufs Kernportfolio, auf die Marken zurückkonzentriert. Es ist ein solider, guter Dividendenwert. Und wer den Kursverlauf mal seit Anfang des Jahres anschaut, zeigt oder sieht, dass es wieder eine solide, stabile Aktie im Depot ist, die auch die ganzen Querelen im April gut überstanden hat. Nestlé hat eigene Risiken. Da geht es ja auch immer in die Richtung so der Abnehmspritze. Ist das ein Risiko fürs Portfolio, weil das auch Zucker- und ja, salzlastig und alles Mögliche ist? Aber da muss ich sagen, und fettlastig, ich glaube, dass der große Trend da noch sein kann, dass du diese Abnehmspritzen natürlich durch eine begleitende Ernährung irgendwie untermauerst. Das heißt, die großen Konzerne werden wahrscheinlich hergehen und sagen, perfekt zu deiner Novo-Spritze passt das und das und das, was wir im Portfolio machen. Das macht zum Beispiel so Danone schon so in gewissen Auszügen. Aber ich muss sagen, Nestlé, das ist eine gute Schweizer Aktie. Man profitiert vom starken Franken. Das heißt, wir als Euro-Anleger, wir profitieren von dem Markenportfolio, was jeder kennt, was jetzt hoffentlich wieder gepusht wird. Und dass ein Management wieder an der Spitze ist, die zumindest das aufräumen, was verursacht wurde. Also ich bin Nestlé-Fan.
Ich finde das stark bei dir, dass du immer so polarisierende Titel irgendwie nimmst.
Dafür also bin
so
ich dabei.
Talentier, ja. Nestlé. Das reizt dich irgendwie so ein bisschen.
Total.
Ne? Irgendwie zieht dich das so ein bisschen an, oder?
Total.
Nee, also jetzt mal ernsthaft.
Da ist ja wirklich Freude dran.
Ja. Man freut sich wirklich wie ein kleines Kind gerade. Das ist schön. Was wäre deine Schweizer Aktie?
Also ich muss einführend sagen, ich war vor 3 Jahren zum Börsentag in der Schweiz in Zürich. Das erste Mal dort gewesen. Und dann komme ich in so einen Laden rein und das war für mich wie Weihnachten. Das war ein Schokoladenladen von Lindt. Da waren auch nur nette Menschen und genauso wie in der Werbung sah alles aus. Da waren die so goldene Schokoladenfontänen und dann lief es. Und das war für mich, ich wäre am liebsten den ganzen Tag nur da geblieben. Und dann dachte ich, ja, das ist für mich der Warren Buffett Coca-Cola-Moment. Ich möchte eigentlich an diesem guten Unternehmen beteiligt sein. Und dann habe ich nachgesehen und dann fiel mir auf, es gibt Lindt-Aktien. Es ist nicht unbedingt eine Aktie, mit der man klassische Anlegerportfolios diversifizieren kann, denn eine Lindt-Aktie kostet bummelig 130.000 Euro derzeit. Dachte ich, naja, aber für die Erben und es gibt auch jedes Mal nach der Dividendenrendite so 2,4-2,5%, also da kommen schon ein paar Franken aufs Konto. Und darüber hinaus gibt es den berühmten Schokoladenkoffer. Davon habe ich jetzt schon 2 zu Hause. Der dritte ist von unserem Kollegen Armin Brack gerade auf den Weg gebracht worden. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf diesen Koffer. Ganz klar, es wird relativ schnell im Anschluss dann wieder, wenn ich ihn durch habe, die Produkte von Novo Nordisk brauchen. Macht aber nichts. Ich ziehe das durch. Für mich ist das eine ganz, ganz große Freude. Also, man muss aber dazu sagen, wer jetzt sagt, mit 130.000 Euro Aktien ist für mich Diversifikation schwer im Portfolio. Es gibt dieses Unternehmen auch an der Börse gelistet und deswegen haben wir es ja mitgenommen. Mittlerweile alles auch wieder in Deutschland handelbar, nach vielen, vielen Jahren, die Schweizer Aktien als Zehntelanteil. Dann ist die Aktie natürlich mit 13.500 Euro immer noch nicht ganz günstig, aber eben nur
130.000 Euro pro Aktie.
Wow. Ich habe allerdings nur 100.000 bezahlt. Ich habe sie nämlich vor 3 Jahren gekauft. Ist aber auch egal. Ich will diesen Koffer haben und ich denke mal...
100.000 Euro für einen Schokoladenkoffer, ja? Kann man machen.
Ja, aber es ist ja ein 5-Kilo-Schokoladenkoffer. Es ist nicht irgendein Koffer.
Pro Aktienkoffer?
Pro Aktienkoffer und das ist die Gemeinheit...
Man muss mal so 50 Stück davon...
Nee, man muss vor Ort sein oder eine Schweizer Adresse haben. Das heißt, die Schweizer sagen, nee, hier kann nicht jeder kommen, ja, so wie die Scheichs hier durch Deutschland fahren und sich die Sondermodelle von AMG oder so holen. Nee, ihr tanzt da schön an. Jeder Aktionär ein Koffer. Du kriegst also nicht für 10 Aktien, wobei das müsste ich nochmal, das wäre natürlich sehr verlockend, dann gehe ich all in eventuell. Aber also, Lind und Sprüngli ist die Aktie. Und es ist tatsächlich auch ein Unternehmen, was langfristig sehr solide wächst, gerade auch in Krisenzeiten. Und wahrscheinlich werde ich die Aktie irgendwann vererben, weil verkaufen kann ich sie nicht. Und unser Kollege Armin Brack, der schickt mir das dann, der wohnt ja in der Schweiz, schickt mir dann den Koffer und ich bin weiter
glücklich. Du weißt schon, dass du den in einer der nächsten Ausgaben dann tatsächlich auch mal mitbringen und zeigen musst. Das wäre sehr schön.
Ich könnte ihn einfach am Montag früh in der App, in der By the Dip App. Einmal mache ich hier ein Foto mit.
Ja, das ist doch eine Idee.
Vielleicht sogar mit dem Foto von der Hornisse zusammen.
nicht, dass die Hornisse jetzt gerade die ganze Schokolade schon weg.
Der kommt ja erst noch.
Ach so, ja, stimmt. Aber du hast ja schon 2 zu Hause, hast du
gesagt. Richtig, aber die Halbwertszeit von Schokolade bei uns zu Hause.
Okay.
3-4 Tage.
Okay. Ja. Okay. Aber das ist nochmal ein sehr, sehr guter Aspekt mit der App. Also bedeutet, wer Lars Eriksen mit diesem Koffer sehen möchte, der sollte sich die By the Dip App unbedingt mal runterladen. Zusätzlich gibt's jeden Tag, wirklich jeden Tag, von uns Sprachnachrichten, Videos, kurze Texte, auch mal ein Bild.
Und live demnächst.
Live.
Alles live.
Stimmt, wir werden auch bald live sein. Mhm. Also es ist eine überragende App und...
Sehr smart vorgetragen. Nee, hast du recht.
Ja, genau. Meine Aktie ist die On Holding, also der Schuhhersteller. Ich mach's kurz. Starkes Wachstum. Und es ist eigentlich der Play, die sind hier in der Dachregion ja eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Also bedeutet, hier haben sie den Markt eigentlich sehr, sehr gut erobert. Und wer in diese Aktie investiert, der würde darauf sozusagen in Anführungszeichen spekulieren, dass die quasi diese Markteroberung dann also auch in anderen Regionen der Welt, in China beispielsweise, in den USA, also entsprechend auch gut umsetzen können. Das klappt offenbar aktuell wirklich ganz gut. Ich würde sie tatsächlich, finde ich die aber trotzdem ein bisschen schwierig, weil halt die Vorstände und Aufsichtsräte am laufenden Band dort Aktien verkaufen. Und insofern ist sie nicht bei mir im Depot gelandet, aber trotzdem ist das tatsächlich der Wert aus der Schweiz, den ich persönlich am attraktivsten finde und wo ich mir auch wirklich wünschen würde, dass diese ganzen Insider-Verkäufe irgendwann mal aufhören, weil ich glaube, dann wäre es ein Wert, den ich auch mir sehr gut vorstellen könnte in meinem Portfolio.
Aber du weißt, für Verkäufe, für Insider gibt es ja immer viele Gründe. Also ja, es muss ja nicht sein, dass die Aktie schlecht ist,
aber
du willst ein neues Haus am Zürichsee haben oder was weiß ich.
Also ja, aber dann verkaufst du ja trotzdem nicht am laufenden Band jeden Monat. Also das ist ja jetzt nicht nur das sind ja nicht nur 1 oder 2 Transaktionen, die da stattfinden, sondern jeden Monat hast du da eigentlich so eine Palette von Verkäufen. Es ist, ich weiß auch nicht. Also ich finde es schwierig und insofern fehlt mir da aktuell so ein bisschen das Vertrauen.
Werden unsere Schweizer Zuschauer sicherlich ganz großartig finden, dass du die beste Schweizer Aktie, die du finden konntest, immer noch nicht kaufen würdest und alles andere gefällt dir offensichtlich nicht besser. Ganz klar, Sympathiepunkte, da müssen wir uns in der Dachregion wohl sehr...
Ich hab's eher mit Österreich, also insofern.
Ah, okay. Ja, jetzt sind wir durch mit den Schweizern. Aber danke fürs Dabeisein bis hierhin.
Und das war ein sensationelles Schlusswort. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie war's? Also wirklich schön, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Dann danke.